Fakt ist eben, dass es solche Vorfälle gegeben hat und dass Autos eben immer vernetzter werden, immer mehr neue Technologien verbaut haben, die eben dazu führen, dass Cyberangriffe leichter möglich sind.
Sagt Daniel Breschan, Senior Consultant und Spezialist für Cybersecurity bei EFS Consulting. Er ist heute gemeinsam hier mit seinem Kollegen Patrick Smuder, ebenso Senior Consultant und ebenso Experte für Cybersecurity. Wir unterhalten uns heute, ihr werdet es schon erraten haben, über Cybersecurity in der Automotive-Industrie. Ich bin euer Host Ralf Slabing und ich wünsche viel Spaß mit der folgenden Episode. Patrick, Daniel, es ist wunderbar, dass ihr heute bei mir seid. Bevor wir starten, erzählt mal, wie geht's euch eigentlich und wie seid ihr hierher gekommen?
Gut, ich würde mal loslegen. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Mir geht's super gut. Ich freue mich jetzt sehr auf die Aufzeichnung. Es ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Von dem her bin ich sehr gespannt. Ansonsten, warum sind wir hier? Wir sind jetzt beide schon seit einiger Zeit bei EFS. Ich seit mittlerweile gut 3 Jahren. Habe damals begonnen mit einer Abschlussarbeit und zwar genau zu dem Thema, um das heute geht. Cybersecurity Management Systeme, Regelungen der UNECE. Und ja, freue mich jetzt sehr auf die Aufzeichnung.
Freude ist auch meinerseits. Ich freue mich auch auf den Podcast, auf die Aufnahme heute. Bin tatsächlich auch extra schick angezogen. Muss ehrlicherweise sagen, nicht nur wegen dem Podcast, sondern heute ist auch Fototermin bei uns. Ähnlich wie der Daniel. Hintergrund ist relativ ähnlich. Es war jetzt nicht so, dass ich im Kindergarten von Cybersicherheit geträumt habe. Dennoch habe ich mich dann auch bewusst dazu entschieden, da in die Thematik einzutauchen. Und habe dann auch erkannt, wie spannend und wie wichtig das Thema auch ist, wie viel Einfluss das auch hat. Und das sind ja auch die Themen, die wir heute besprechen werden.
Ja, ich muss jetzt auch sagen, wenn ich dich so sehe, ist es schade, dass wir keine Videoaufzeichnung machen, weil da verpassen die Zuhörer etwas. Aber ich glaube, es wirkt sich dann auch auf deine Stimme und deine Sprachmelodie und so weiter aus. Wunderbar. Gut, ja, wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema, Cybersecurity. Und da habe ich gleich eine erste Frage. Wenn wir uns mit diesem Thema schon beschäftigen, gibt's eigentlich schon Beispiele von gehackten Fahrzeugen? Ich weiß nicht, ob das den meisten da draußen oder mir so bewusst ist, dass solche Dinge eigentlich schon möglicherweise passieren.
Ja, also da gibt's tatsächlich ein namhaftes Beispiel, und zwar ist das aus dem Jahr 2015. Das ist für die Insider, sage ich mal, sicher auch nichts ganz Neues. Da gab's einen Cyberangriff, sage ich mal, auf den Jeep Cherokee, einen SUV. Und da gab's dann tatsächlich auch die Eingriffe in Fahrzeugsysteme, die halt auch wirklich Lenkung, Motor und so weiter betreffen. Also da waren dann Cyberhacker mehrere Kilometer entfernt. Ich glaube, das waren da irgendwie 100 Kilometer oder was, und haben dann quasi das Fahrzeug ferngesteuert. Und das war natürlich dann in weiterer Folge für Jeep, für die Marke, sehr schwerwiegende Folgen waren das dann, weil Kosten, weil Rückrufaktionen, weil Reputationsschaden, ja. Alles drumherum kann man sich ja vorstellen, was das für Auswirkungen haben kann und vor allem dann eben auch für den Mensch, für Leib und Leben.
Ja, Wahnsinn. Na, es ist, ich glaube, das wussten tatsächlich nur Insider. Andererseits ist es schon so lange her, vielleicht haben wir es auch einfach wieder vergessen. Genau, weil der Hintergrund meiner Frage war, oft kommen ja Regularien und Gesetze, man könnte sagen, zu spät, obwohl das ein bisschen unfair, weil es ist immer sehr schwer, die Zukunft vorherzusagen. Aber in dem Fall habe ich dann fast das Gefühl, dass die UNECE-Regelung R155, über die wir heute sprechen, ja eigentlich fast vorausschauend jetzt freigegeben wird, oder? Wie seht ihr das?
Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, ob das der Auslöser war für die Gremien und Behörden, sich da zusammenzusetzen und dann auch wirklich die Regelung zu verabschieden. Fakt ist eben, dass es solche Vorfälle gegeben hat und dass Autos eben immer vernetzter werden, immer mehr neue Technologien verbaut haben, die eben dazu führen, dass Cyberangriffe leichter möglich sind und dass man sich deswegen auch zwangsweise einfach damit auseinander hat setzen müssen und wodurch es dann schlussendlich eben zu dieser Verabschiedung der Regelungen kam.
Genau, diese Regelung ist teilweise für das Einzelfahrzeug, das zugelassen ist, schon in Kraft getreten, wird auch für Produktionen sozusagen dieses Jahr ins Kraft treten. Wir werden da noch genauer drauf eingehen. Jetzt habe ich aber schon was sehr Interessantes gehört, also im Vorgespräch mit euch. Der VW-Up wird eingestellt, beziehungsweise gibt es nicht mehr zu kaufen, angeblich wegen diesen neuen Cyber-Security-Richtlinien. Stimmt das? Ist irgendwie Big News, würde ich sagen.
Das sind tatsächlich Big News. Also die kurze Antwort ist ja. Das ist der Grund, warum sich VW und der Konzern eben dafür entschieden hat, den VW-Up, die Produktion, einzustellen. Grund ist die bereits angesprochene Regelung, die R155, die eben von den Vereinten Nationen von einem Harmonisierungsgremium verabschiedet wurde, um genau die Cybersicherheit, und ich habe das Beispiel, haben wir ja vorher angesprochen, mit dem Jeep, um sowas in der Zukunft einfach ja zu vermeiden. Ganz klar, Cybersicherheit von Fahrzeugen steht da eben im Fokus. Und heißt, es geht also auch wirklich um Produkte, nicht nur um die Organisation, sondern auch wirklich um das Fahrzeug und um die Systeme, die darin verbaut sind. Man kann daraus ableiten, dass das Ganze auch aufwendig ist. Also die Regelung, die fordert ein Cybersicherheitsmanagementsystem, heißt das, also ein strukturiertes Rahmenwerk, das sicherstellt, dass Risiken identifiziert werden, die jetzt einerseits die Organisation betreffen, aber auch das Fahrzeug, dass die Risiken auch irgendwie mitigiert werden, dass dagegen was unternommen wird. Das muss man da jetzt eben nachweisen, man muss Prozesse aufsetzen, man muss die Dokumente ablegen und bereitstellen, und das Ganze ist einfach mit enormem Aufwand verbunden, und das ist einer der Gründe oder der Hauptgrund, warum VW im konkreten Fall VW Up entschieden hat, zu sagen, ja, wir lassen das sein, wir stoppen die Produktion für den VW Up, weil es einfach zu aufwendig ist.
Mhm. Gibt es noch andere Beispiele?
Ja, also es gibt noch weitere Beispiele, Fahrzeugtypen. Beispielsweise bei Mercedes ist es so, da ist es der CLS, der dadurch auch eingestellt wurde, genauso wie der Porsche Macan. Auch für den hat man jetzt schon Produktionsstopps, regionale zumindest, getroffen. Und spannend ist da auch vielleicht in der aktuellen Situation, gibt ja auch viele chinesische Fahrzeughersteller, um einen namhaft, nämlich BYD vielleicht zu nennen, ist ja immer mehr in aller Munde, und die Fahrzeuge überfluten ja förmlich die EU. Die haben dahingehend alle Zertifizierungen, also die chinesischen Fahrzeughersteller haben dahingehend alle Zertifizierungen, die aus Cybersicherheit nötig sind, weil, und da kommen wir später nochmal kurz drauf zu sprechen, China macht da so ihr eigenes Ding, kann man fast sagen, aber sie erfüllen mindestens auch die Standards, die durch diese UNECE-Regelung abgedeckt sind.
Also man kann sagen, wenn das mitunter auch eine Protektionismusmaßnahme war, dann hat sie sozusagen nicht funktioniert, weil sowohl die Chinesen und wahrscheinlich auch die Amerikaner, weil ihr habt jetzt kein Beispiel gebracht, sind eigentlich auch so weit, dass ihre Fahrzeuge quasi in Europa trotzdem weiterhin auf den Markt gebracht werden dürfen oder produziert werden dürfen.
Das ist richtig, genau. Man muss an der Stelle vielleicht auch dazu sagen, also die UNECE-Regelung gilt jetzt eben nicht für Märkte wie USA und China, aber die haben eben eigene Regelungen. Der Patrick hat es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, im Fall von China, mit denen haben wir uns auch schon näher auseinandergesetzt. Die sind tatsächlich eben vom Anforderungsniveau her mindestens so hoch wie auch die UNECE-Regelung. Sprich, wenn die die chinesischen Anforderungen erfüllen, die werden demnächst auch gesetzlich verabschiedet. Aber wenn sie die quasi erfüllen, dann erfüllen sie größtenteils auch schon die Anforderungen der UNECE, müssen dann eben noch den Zertifizierungszyklus durchlaufen, können dann aber eben auch die Fahrzeuge in Märkten wie der EU absetzen.
Mhm. Okay, na dann schauen wir uns das doch mal im Detail an. Wer ist jetzt von dieser Regulation, also von dieser regulatorischen Änderung wirklich betroffen?
Ich glaube, es ist bislang schon gut auch herausgekommen, dass es wohl um Fahrzeuge geht. Also in allererster Linie geht es um Hersteller von Straßenfahrzeugen, von OEMs. Da ist es eben so, dass sich jeder Hersteller selbst fragen muss, wo ich denn meine Fahrzeuge verkaufen möchte. Es ist nämlich so, dass die Regelung, die hat grundsätzlich mal einen regionalen Beschränkungsrahmen, wenn man so will. Gibt es eine Anzahl an Mitgliedstaaten, die da mit drinnen sind in diesem Konglomerat, unter anderem eben auch die EU. Und wenn ich jetzt in der EU, egal woher ich als Fahrzeughersteller komme, ein Auto verkaufen möchte, dann muss ich eben genau diese Regelung auch erfüllen. Und das Thema ist dann auch, dass es noch weitere Nationen gibt, auch die haben wir ja schon kurz angesprochen, wie die USA oder China als sehr namhafte, marktrelevante Vertreter. Die sind dann zwar jetzt nicht in diesem UNECE-Mitgliedstaaten-Konglomerat mit drinnen, haben aber da dann dafür eigene Standards und Regelungen. Wie der Daniel schon angesprochen hat, China beispielsweise verabschiedet da jetzt in der Richtung bald einen fast etwas verschärften nationalen Standard in diese Richtung. Und auch China, die sind mit deren Organisation, die für diese Regulatorik eben zuständig ist, auch dabei, eigene Standards auszuweiten. Und man kann davon ausgehen, dass diese Hersteller in den jeweiligen Ländern dann auch in der Lage sein werden, bei uns in Europa zu verkaufen. Mhm. Denn die Frage, die sich eben jeder stellt, Autos verkaufen oder nicht, ich meine, das ist ganz klar, dass man dann in diesen Märkten die Anforderungen für diese Märkte dann auch erfüllen muss.
So, jetzt haben wir sehr viel über OEMs gesprochen. Wie schaut es mit den Zulieferern aus? Sind die auch betroffen oder kommen die da fein raus, oder?
Nein, im Gegenteil, das ist eine super spannende Frage und ich glaube auch derzeit fast das aktuellere Thema, weil viele OEMs eben doch an sich auch schon relativ weit sind, was das Thema angeht. Aber gerade bei Lieferanten, das vielleicht noch nicht so angekommen ist. Wenn man sich die Regelung durchliest, ist es so, dass die an sich mal unmittelbar die OEMs adressiert, aber, und das kann man da auch herauslesen, die OEMs müssen dafür sorgen, dass diese Anforderungen auch in ihrer Lieferkette umgesetzt werden. Das heißt, wenn ich jetzt ein Lieferant bin, der Komponenten mit sämtlicher Software und Elektronik an OEMs liefert, zum Beispiel Steuergerätehersteller, die sind hier das klassische Beispiel, dann sind die sehr wohl auch durch die Regelung betroffen. Vielleicht nicht in dem Sinn, dass sie sich auch danach zertifizieren lassen müssen, zumindest nicht nach UNECE R155, aber sie müssen sämtliche Anforderungen zum Beispiel in der Entwicklung oder in der Produktion dann von solchen Steuergeräten auch mit berücksichtigen und erfüllen, um eben in Zukunft überhaupt als Lieferant in Betracht gezogen zu werden. Und ich glaube, das ist gerade kleineren Lieferanten derzeit auch noch nicht so klar, was das eigentlich auch für sie bedeutet, dass sie eben hier auch deutliche Maßnahmen treffen müssen. Mhm.
So, jetzt haben wir ja gesprochen, wo und wer. Jetzt ist natürlich endlich der Zeitpunkt gekommen, um über das Was zu sprechen. Was steht da jetzt eigentlich drin in dieser UNECE R155?
Ja, also die hat natürlich sehr, sehr vielfältige Anforderungen in die Richtung von Cybersicherheit. Eingangs schon erwähnt, also es ist in erster Linie notwendig, dass ein Fahrzeughersteller ein Cybersicherheitsmanagementsystem aufbaut, um die gesamten Schwachstellen und Risiken für die Organisation, aber vor allem eben auch für das Fahrzeug selbst und für die Fahrzeugsysteme sicherzustellen. Ja, das Risikomanagement, Testing ist da auch noch ein großer Bereich damit drinnen, weil eben die modernen Fahrzeuge einfach mittlerweile so digitalisiert und vernetzt sind, dass es einfach zu viele Schnittstellen gibt und Einfallstore dann eben auch für mögliche Hacker, mögliche Angriffe. Das sind beispielsweise, sind es dann eben so Themen, die im Zusammenhang stehen mit dem autonomen Fahren. Das sind jegliche Art von Fahrassistenzsystemen. Das sind aber natürlich dann auch diese ganzen Over-Air-Dienstleistungen und Updates, die modernen Fahrzeuge einfach auch schon bieten und die man da eben auch durchführen kann. Thema E-Mobilität ist da natürlich auch ein entscheidender Faktor. Die Ladeinfrastruktur und so weiter. Und, im Worst Case, das eingangs erwähnte Beispiel dann eben, wenn es dann tatsächlich auf Systeme von einem Fahrzeug geht, die dann tatsächlich die Lenkung, die Bremse oder den Antrieb selbst betreffen, dann ist da natürlich auch ein enormes Potenzial für Cyberangriffe und das will man mit dieser Regelung einfach auch ganz klar vermeiden. Man muss dazu sagen, die UNECE-Regelung ist relativ schwammig formuliert, muss man fast sagen. Deswegen gibt es da eben einen begleitenden ISO-Standard, der diese Anforderungen aus der UNECE-Regelung dann nochmal etwas weiter auch spezifiziert und konkretisiert.
Jetzt nehme ich ja an, dass das Thema Cybersecurity scheint jetzt relativ neu zu sein, aber Regularien, die das schon mit abgedeckt haben, gab es ja sicher schon. Wo ist jetzt eigentlich, da, also keine Ahnung, in FUSA oder ISO, also in irgendwelchen Standards, die es eben schon davor gab oder Regularien. Was ist jetzt wirklich das Neue an dem, also an diesem Cybersecurity-Standard?
Ja, dazu kann ich gern was sagen. Also jetzt vielleicht, wir kommen ja auch aus dem Bereich Informationssicherheit, da ist die ISO 27001 sehr präsent, die den Aufbau eines Informationssicherheitsmanagementsystems fordert. Was da jetzt so ein bisschen der Unterschied zum Cybersecurity-Management-System ist, dass wir zwar auch die Organisation betrachten, aber im Fokus steht bei CSMS und bei UNECE vor allem das Produkt, also das Fahrzeug und die darin verbauten Systeme. Und das führt dann schlussendlich dazu, dass man in die Fachbereiche da doch noch einen Schritt tiefer einsteigt. Und das ist eben auch so diese Besonderheit und gleichzeitig die Herausforderung an der Regelung. Die deckt einerseits sämtliche Unternehmensbereiche ab und gilt über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus. Das führt halt dazu, dass das Ganze losgeht in der Entwicklung. Wenn man ganz am Anfang sich mal zusammensetzt, muss man jetzt eben von Anfang an auch ein Sicherheitskonzept mit aufbauen und mit entwickeln. Das betrifft die Produktion, wo es darum geht, dass ich schauen muss, wenn Steuergeräte bedatet werden, also wenn Daten aufgespielt werden, dass dieser Vorgang sicher abläuft. Und dann eben auch ganz großes Thema, das hängt wiederum zusammen auch mit der Over-the-Air-Update-Thematik zum Beispiel. Ich bin jetzt auch im After-Sales drinnen und muss schauen, wie ich quasi die Software auf dem aktuellen Stand halte. Das sind, glaube ich, so ein bisschen die Unterschiede und auch die Herausforderungen gegenüber anderen Standards, ja, und Anforderungen.
Was ich jetzt spannend finde, ich meine, das sind ja Das heißt, wenn man jetzt ein Fahrzeug entwickelt, kommt das ja jetzt eigentlich on top als Zusatzaufwand drauf, oder? Das ist in dem Sinn, also das sind sicher einige Elemente, die ganz neu sind. Ist es jetzt auch denkbar, dass jemand, also dass ein OEM ein Fahrzeug entwickelt, das eben nicht unter die Cybersecurity-Richtlinie fällt? Also ganz einfach, weil man sagt, das ist ein komplett unvernetztes Auto. Gibt es da so eine Art Level an Vernetztheit, das man erreichen muss, um da drunter zu fallen? Ist das irgendwie aufgedacht? Oder vielleicht ist die Frage auch sinnlos, weil es zurzeit gar keinen Hersteller gibt, der solche Autos baut, aber oder?
Vielleicht auch eine kurze Anmerkung von mir dazu. Ich glaube, im normalen Pkw-Bereich gibt es de facto nicht mehr, weil eben jedes Fahrzeug hat Steuergeräte verbaut. Also sprich, die sind de facto alle betroffen. Wenn man, das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, wenn man sich den Umfang, also den Scope der Regelung anschaut, ist aufgelistet, welche Fahrzeugklassen inkludiert sind. Da sind dann zum Beispiel auch Fahrzeugklassen dabei, die landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge betreffen. Ohne darin jetzt Experte zu sein, könnte ich mir vorstellen, dass es eventuell hier Gerätschaften gibt, wenn das relativ einfach aufgebaute Modelle sind, die tatsächlich keine Elektronik und Software verbaut haben. Die wären dann an sich nicht betroffen. Ja. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz ein kleiner Prozentsatz.
Genau. Na, ist die Frage, ob das in Europa am Markt überhaupt wirklich noch wirklich existiert in signifikanter Weise. Ich denke nicht. Also das heißt aber, was wir jetzt gerade gelernt haben, es betrifft nicht nur Autos, es betrifft auch Traktoren, es betrifft wahrscheinlich auch Motorräder. Und also alle modernen Fahrzeuggerätschaften. Gut, also hört sich sehr herausfordernd an. Jetzt haben wir vorher schon einige Beispiele gehört. Wie ist jetzt generell eure Einschätzung? Wenn ich jetzt da jetzt so als Kunde vor dem Automobilmarkt stehe, muss ich jetzt damit rechnen, dass es jetzt bald noch mehr Autos nicht mehr geben wird? Oder sind die OEMs da vorbereitet?
Den Gedanken kann man da natürlich auch irgendwie nachvollziehen. Vorweg muss man da vielleicht gleich sagen, die OEMs, die beschäftigen sich natürlich schon länger auch damit. Und die sind tatsächlich auch auf einem recht guten Weg. Alle namhaften großen Fahrzeughersteller, die haben da mittlerweile die erste Zertifizierungsphase auch schon hinter sich gebracht. Die sind soweit mit der Regelung auch konform. Deswegen muss man sich dahingehend auch mal keine Gedanken machen, dass man vielleicht ab Sommer keine Fahrzeuge mehr kriegt, aber dennoch bleiben die Herausforderungen bei den OEMs ganz klar. Denn es ist ja nicht getan, jetzt da einmal ein initiales Cybersecurity-Management-System aufzubauen, sondern nachdem das auch Anforderungen sind, die für die ganzen OEMs sehr neu sind, kann man davon ausgehen, dass es einiges an Potenzial noch bietet, das auch noch weiterzuentwickeln. Ja, und das ist auch der nächste Schritt für die OEMs, vor allem jetzt eben die ganzen Prozesse, vielleicht auch die verwendeten Tools, Schulungsprogramme für Mitarbeiter, die noch weiterzuentwickeln, um diese kontinuierliche Verbesserung auch im Sinne dieses Cybersecurity-Management-Systems dann sicherzustellen.
Was sind jetzt eigentlich eure konkreten Erfahrungen bei dem Thema, also bei Cybersecurity-Management-Systemen und bei dieser Regularie? Und wie könnt ihr unseren Kunden sozusagen helfen, da auditierbar zu sein und natürlich auch den Standards zu entsprechen?
Ja, genau. Also ich glaube, unsere Erfahrungswerte decken da mittlerweile recht ein großes Spektrum ab. Es spiegelt sich, wenn wir unsere Projektarbeit anschauen in den letzten Jahren, das auch recht schön wieder, eben was der Patrick jetzt geschildert hat, womit man jetzt in Zukunft rechnen muss, während sich in den vergangenen Jahren darauf konzentriert hat, dass wir eben sehr viel involviert waren, die Unternehmen beim Aufbau eben vom Managementsystem generell mal zu unterstützen, vom Cybersecurity-Management-System, geht es eben jetzt bei den OEMs zumindest eher mehr in die Richtung, eben wie kann ich das bestehende Managementsystem jetzt optimieren, effizienter gestalten, weil das ist vielleicht auch ein Punkt, um das nochmal ein bisschen hervorzuheben, die Zeitleiste war schon sehr kurz, also erstmalig durchgesickert ist das so im Jahr 2019, 2020, eben mit der Umsetzung oder mit der verpflichtenden Umsetzung für neu entwickelte Fahrzeuge 2022 und eben ab Mitte diesen Jahres wirklich für alle Fahrzeuge, die ich auf den Markt bringe. Das ist schon eine sportliche Timeline, deswegen ging es eben viel darum, das jetzt einfach möglichst schnell aufzubauen und zertifiziert zu werden, damit ich die Fahrzeuge weiter auf den Markt bringen kann. Und wo wir jetzt zumindest bei den OEMs relativ viele Projekte machen, ist eben zu schauen, welche Tools gibt es, die mir die Arbeit da erleichtern, wie kann ich das jetzt wirklich in der Organisation verankern. Ich habe vorher die Fachbereiche angesprochen, für die ist das auch ein neues Thema, wie kann ich die da weiter befähigen, hier möglichst effizient und regelungskonform zu arbeiten.
Genau, und jetzt habt ihr sehr viel über OEMs gesprochen, habt aber vorher auch Lieferanten erwähnt. Also vielleicht die Frage noch ein bisschen allgemeiner, was kommt jetzt sozusagen als nächstes? Was ist jetzt was sind da noch für Entwicklungen zu erwarten und was ist aus eurer Sicht, sind noch die Gaps sozusagen da draußen in der Automobilwelt, wo noch unbedingt viel mehr Augenmerk auf diese Regularien gelegt werden muss.
Ja, genau, weil du jetzt auch die Lieferanten angesprochen hast. Ich glaube, das wird jetzt die zweite große Welle sein, wo es eben ein paar große haben zwar jetzt auch schon entsprechende Zertifizierungen und Nachweise, aber ich glaube, das wird jetzt bei vielen so ein bisschen auch der Aha-Moment kommen, dass auch sie betroffen sind. Sprich, wir erwarten, dass da jetzt sehr viel Handlungsbedarf sein wird, dass man die Unternehmen entsprechend befähigt und ihnen auch die Möglichkeit gibt, das allgemeingültig nachzuweisen und nicht nur für einzelne Projekte, weil das einfach vom Aufwand her deutlich mehr Sinn macht. Also ich denke, das ist einer der Hauptpunkte, der jetzt kommen wird auch.
Das heißt, wenn sie sich nicht unbedingt, eben wie du gerade gesagt hast, nach UNECE zertifizieren lassen müssen, was gibt es dann sonst für Möglichkeiten?
Genau, also es gibt gerade für die größeren Unternehmen eben so einen begleitenden ISO-Standard, den der Patrick auch schon mal kurz angesprochen hat, 21434. Der ist an sich eine gute Möglichkeit für Lieferanten, da ihre Fähigkeiten nachzuweisen. Und da bin ich selber aber auch noch gespannt, weil es noch in den Startlöchern steht. Es kommt von TISAX, das ist quasi auch ein weiteres Gremium des VDA, die generell im Bereich InfoSec schon recht tief tätig sind. Die haben jetzt eben ein neues Label, so nennen sie es, veröffentlicht, Vehicle Cyber Security Label, was eben jetzt genau auch diese Produktebene adressiert. Und da sind wir sehr gespannt, weil TISAX an sich für Automotive-Lieferanten gedacht ist, inwiefern der in Zukunft da eine Rolle spielen wird, dass man hier als Lieferant das allgemeingültig nachweisen kann, gerade in Kombination mit seiner allgemeinen Informationssicherheit im Unternehmen.
Daniel, Patrick, vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Trotzdem noch eine letzte Frage. Wenn man sich jetzt mit euch zu dem Thema austauschen möchte, wie kann man euch erreichen?
Danke, Ralf, erstmal nochmal von unserer Seite auch für die Einladung zu dem Podcast. Wir sind natürlich erreichbar auf den üblichen Kanälen, sage ich mal LinkedIn, unsere Homepage. Wir haben hier auch dazu ein White Paper veröffentlicht, werden es publizieren. Wir haben außerdem noch in einem Fachmagazin, KESS heißt das Ganze, zu diesem Thema ein etwas ausführlicheres Paper geschrieben, verfasst. Genau, ich glaube, das waren die Kanäle so grob, oder?
Kann ich bestätigen. Also auch von meiner Seite aus jetzt nochmal vielen Dank für das spannende Gespräch. Ist, glaube ich, ein super interessantes Thema, ein Thema, wo es in Zukunft sehr viel zu tun geben wird. Deswegen danke, Patrick, auch für den Verweis auf die Artikel, die wir dazu schon veröffentlicht haben, eben für diejenigen, die da tiefer einsteigen wollen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, falls ihr auf uns zukommt, falls ihr Fragen habt.
Ja, super. Na, ich bin sicher, wir werden bald wieder in dieses oder ähnliche Themen einsteigen. Also vielen Dank nochmal. Ciao.
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 Das war's wieder mit dem EFS-Podcast. Ich bin euer Host Ralf Zlabinger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.